Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Aline Aboud und Julia Nihari-Kazen.
Guten Abend Ihnen allen an diesem 3. Oktober, an dem vor 32 Jahren aus zwei Staaten einer wurde. Mit dabei Julia Nihari-Kazen.
Ja, schönen guten Abend auch von mir.
Am 3. Oktober 1990, da war ich erst 2 Jahre alt und wohnte in Ost-Berlin. Meine Erinnerung an den Tag der Wiedervereinigung ist daher eher schwammig, aber ich bin in dem wiedervereinten Deutschland groß geworden. Es hat mich und natürlich uns alle geprägt. Es hat gerade den Menschen in der ehemaligen DDR viel mehr Freiheiten gebracht. Aber sind wir deshalb ein einig Vaterland? Eine Frage, die man auch und gerade heute am Tag der Deutschen Einheit stellen muss. Aus Erfurt Sven Knoblauch.
Die ehemalige innerdeutsche Grenze. Sie ist auch hier kein Hindernis mehr. 3 Tage lang haben Menschen aus ganz Deutschland auf dem Bürgerfest in Erfurt die Einheit gefeiert. Doch in diesem Jahr mischen sich in die Freude auch Sorgen.
Es ist gerade so, als wäre so ein Keil durch Deutschland getrieben, generell durch die Welt. Mit dem Krieg in der Ukraine.
Wenn man jetzt gerade die derzeitige Situation sich überlegt, was los ist in der Welt, dann ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man sich als Einheit dann sieht und auch Gegensätze dann überwindet, die vielleicht irgendwo noch da sind.
Der Krieg Russlands gegen die Ukraine, die Energiekrise, Themen, die derzeit auch den Alltag des Bundeskanzlers bestimmen. Als er am Nachmittag Bürgerinnen und Bürger trifft, nennt er den Tag der deutschen Einheit ein wichtiges Zeichen zur richtigen Zeit.
Wir halten zusammen und unterstützen die Ukraine und die Bürgerinnen und Bürger des Landes bei ihrem Kampf für Freiheit, Einheit und Gerechtigkeit des eigenen Landes.
Auch beim offiziellen Festakt geht es um die Einheit in Krisenzeiten. Thüringens Ministerpräsident Ramelow sagt, der Osten habe eine unglaublich gute Entwicklung genommen. Aber
das Ost-West-Verhältnis ist bis heute keineswegs spannungsfrei. Und wir brauchen viel häufiger konkrete Ideen, wie wir zu einem Miteinander auf Augenhöhe kommen können. Ob Corona-Pandemie oder Energieknappheit, die Krisen der Zeit zeigen, was vorher schon nicht gestimmt hat und rücken die bestehenden Differenzen dann ins Licht des Scheinwerfers.
Bestehende Differenzen. Sie zeigen sich auch in den Montagsdemonstrationen, die heute vor allem im Osten in vielen Städten stattfanden und an denen seit Wochen immer mehr Menschen teilnehmen. Hier in Gera gingen am Abend nach Polizeiangaben mehr als 10.000 auf die Straße. In Ostdeutschland sind aktuell nur rund 40% mit der Demokratie zufrieden. Im Westen sind es rund 60%. Das hatte zuletzt der Deutschlandmonitor gezeigt.
Mit der Gesamtpolitik bin ich unzufrieden. Die ganze Wirtschaftspolitik, also die und wie gesagt, diese Kriegsgeschichte, die Gesundheitspolitik, also das passt alles nicht.
Wir sind, sag ich mal, mit den Russen groß geworden oder mit der Sowjetunion und irgendwo ist dann noch was geblieben. Und warum kein Frieden? Warum Waffen? Warum?
In Erfurt enden die Feierlichkeiten am Abend mit gemeinsamem Singen, Nationalhymne und Europalied. Eine Botschaft für Zusammenhalt, der 32 Jahre nach der Wiedervereinigung erneut auf die Probe gestellt wird.
Der Tag der deutschen Einheit und was uns gemeinsam noch fehlt, die Meinung von Julia Kritian vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Gemeinsam mit tausenden Menschen war ich heute in Erfurt. Beim Festakt im Getümmel in der Altstadt. Wunderschön restaurierte bunte Fassaden, kleine Geschäfte, quirliges Treiben. Eine sehr lebenswerte Stadt in Deutschland. So vieles ist gelungen, aber nicht alles. Aufbruch Ost bedeutete für hunderttausende Menschen auch, dass Gewissheiten zerbrachen, Arbeitsplätze verschwanden, Kinder abwanderten. Übernommen wurde wenig. Das frisch vereinigte Deutschland verstand sich leider nicht als das Beste aus zwei Welten. Diese Nachwendegeschichten und Lebenswirklichkeiten müssen endlich mehr gesehen werden. Auch um den Mut, die Belastungsfähigkeit und die Leistungen im Osten anzuerkennen und um daraus zu lernen. Ostdeutsche kennen immerwährende Veränderungen. Ein Transformationsvorsprung, der ganz Deutschland bereichert, wenn man diese Kompetenzen sieht und wertschätzt. Wenn Menschen voller Sorge auf die kommenden Monate blicken, müssen wir sie ernst nehmen, ob sie offene Briefe schreiben oder auch auf die Straße gehen. Versammlungsfreiheit ist ein hohes Gut unserer Demokratie. Ich wünsche mir, dass dabei alle eine Erkenntnis eint. Wir stehen gemeinsam vor neuen Umbrüchen und großen Krisen. Diesen Zusammenhalt unserer Gesellschaft müssen wir alle zusammen sichern. Ost-West, Stadt-Land, Jung-Alt. Wir haben es in der Hand, ob wir Deutschland Spaltern überlassen oder die Zukunft gemeinsam gestalten.
Die Meinung von Julia Kritian. Die Sorgen vor den kommenden Monaten will die Bundesregierung mit einem Doppelwumms, wie ihn Bundeskanzler Scholz nannte, lindern. Morgen treffen sich Bund und Länder in Berlin, um über die Finanzierung des gigantischen Rettungsschirmes von 200 Milliarden Euro zu beraten und darüber, wie die Gaspreisbremse funktionieren soll. Die Bundesländer fordern mehr Geld für den öffentlichen Nahverkehr, Krankenhäuser oder Stadtwerke, um ihre Haushalte zu entlasten. Aber auch außerhalb Deutschlands ist man unzufrieden. Vor allem ärmere EU-Länder fühlen sich von Plänen der Bundesregierung überrumpelt. Und heute haben sich die Euro-Finanzminister in Luxemburg getroffen. Und einige sind ziemlich verärgert, Michael Grütz. Warum denn?
Nun, einige waren sehr verschnupft, ganz offenbar Frankreich, Italien und einige kleinere gehörten auf jeden Fall dazu. Die Sorge, die da herrscht, ist, dass Deutschland mit einem großen, einem umfangreichen Paket in der Lage ist, auf diese Krise zu reagieren im eigenen Land und sich damit sozusagen aufgrund dieser Potenz zu einem Wettbewerbsvorteil bringt, den andere dann eben nicht haben und wo sie dann vielleicht nicht mitkommen. Also diese Sorge existierte und der deutsche Finanzminister hat nach eigener Aussage dann versucht, diese Sorgen zu zerstreuen, indem er deutlich machte, dass es sich ja auch nicht um einen Doppelwumms handle, sondern um einen Abwehrschirm und dass das ja auch bis 2024 gilt und am Ende des Tages unterm Strich angesichts der unterschiedlichen Größe der Länder auch nicht viel mehr sei als das, was schon andere längst gemacht hätten. Also ob es ihm wirklich gelungen ist, da alle Sorgen zu zerstreuen, das wissen wir nicht. Es wird sicherlich noch eine ganze Reihe Länder geben, bei denen die Skepsis gegenüber Deutschland in der Frage bleibt.
Ende der Woche wird es einen informellen EU-Gipfel in Prag geben. Da werden die Energiepreise auch im Mittelpunkt stehen. Was ist da konkret geplant?
Nun, wir wissen ja seit Freitag, als die Energieminister letzte Woche sich getroffen haben, dass es eine Reihe von Maßnahmen gibt, über die man bereits Einigkeit erzielt hat. Das betrifft einerseits diese sogenannten Übergewinne, das betrifft aber auch bestimmte Sparmaßnahmen. Wo man aber noch Uneinigkeit hat, das ist bei dem sogenannten Gaspreisdeckel. Da war Deutschland und auch andere bisher eher zurückhaltend, denn immer besteht die Sorge, dass wenn man einen Deckel, eine Limitierung eines Preises einführt, dass dann die Schiffe auf den Ozeanen einfach umdrehen und zu den Ländern umkehren, die einfach mehr bieten. Und morgen erwartet man nun von der EU-Kommission Vorschläge, die in eine Richtung gehen, einen sogenannten atmenden Gaspreisdeckel einzuführen. Also das sind immer wilde Beschreibungen über eine Flexibilität bei der Preisbildung. Letztendlich ist vollkommen unklar, ob das operativ überhaupt funktionieren kann. Also darüber besteht noch Uneinigkeit. Und das wird sicherlich eines der vielen wichtigen Themen auf dem Gipfel dann Ende der Woche in Prag sein.
Michael Grütz, vielen Dank nach Luxemburg. Wir schauen in den Iran, wo sich nach den heftigen Protesten, vor allem von Frauen, jetzt nach langem Stillschweigen nun der oberste politische und religiöse Führer des Landes gemeldet hat. Diese Unruhen bezeichnete Ali Khamenei als Verschwörungsoperation der USA und Israels. Es sind für ihn nur Randale, die im Ausland geplant und die Sicherheit des Landes torpedieren sollen. Nach dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines verrutschten Kopftuches verhaftet wurde, war es zu anhaltenden Protesten gegen das Regime gekommen, die sich auch gegen die rigiden Kleidungsvorschriften für Frauen richteten. Oliver Meyer-Rütsch.
Frauen im Iran haben sich die islamische Kopfbedeckung Hijab abgenommen und rufen Mullahs verschwindet. Autofahrer unterstützen sie durch Hupen. Bilder, die heute in den sozialen Medien immer wieder geteilt werden. Studentinnen und Studenten an verschiedenen Universitäten des Landes protestieren weiterhin täglich. Hier in Teheran rufen sie der Regierung entgegen. Ihr begeht Verbrechen und fühlt euch dabei ehrenhaft. Vergangene Nacht gehen nach Augenzeugenberichten iranische Sicherheitskräfte brutal gegen etwa 200 Studenten in der Scharif-Universität in Teheran vor. Die Polizei setzt Tränengas ein und sperrt das Universitätsgelände. Menschen fliehen, Schüsse sind zu hören. Später kommen Sympathisanten der Protestbewegung mit Pkw und lösen einen Stau aus, um Festnahmen und den Transport der Studenten in Gefängnisse zu verhindern. Irans oberster Religionsführer Ali Khamenei äußert sich zum ersten Mal seit Beginn der Protestwelle, die durch den Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini ausgelöst wurde. Dabei ignoriert Khamenei völlig den Vorwurf der Demonstranten, dass die berüchtigte iranische Sittenpolizei der jungen Frau Gewalt angetan habe. Die Proteste seien gesteuert, so der Religionsführer. Ich sage, es ist eindeutig, dass alles von Amerika und dem gewaltsamen zionistischen Regime und dessen Lohnempfängern und einigen iranischen Verrätern im Ausland geplant wurde. Internationalen Fernsehteams ist es streng verboten, Proteste zu filmen. All diese Videos wurden mit Mobiltelefonen aufgezeichnet und trotz Internetsperren in sozialen Medien verbreitet. Wer bei solchen Aufnahmen von iranischen Sicherheitskräften bemerkt wird, dem drohen lange Haftstrafen.
Er ist denkbar knapp, der Ausgang der Präsidentschaftswahl in Brasilien. Er zeigt deutlich, dass die Brasilianer wie selten zuvor in der jüngeren Geschichte tief gespalten sind. Ex-Präsident und Herausforderer Lula hat zwar die erste Runde der Wahl gewonnen, es wird aber am 30. Oktober zu einer Stichwahl mit dem Amtsinhaber Bolsonaro kommen, da der besser abschnitt als erwartet. Das heißt, noch einmal 4 Wochen Wahlkampf. Und wir schalten zu unserem Korrespondenten Matthias Ebert, der die Wahl in Brasilien verfolgt. Was werden jetzt die entscheidenden Themen für die Stichwahl sein?
Ja, Bolsonaro wird ganz klar weiterhin Lula attackieren bei seinem wunden Punkt. Das ist das Thema Korruption. Wir erinnern uns, in den ersten beiden Amtszeiten von Lula kam es zu Korruption, zu großen Korruptionsskandalen in dessen Regierungsallianz bei befreundeten Politikern und Unternehmern. Das ist Lulas Wunderpunkt. Und Lula seinerseits wird Bolsonaro für dessen Krisenmanagement der Pandemie attackieren. Damals war es ja zu kollabierten Krankenhäusern im Amazonas unter anderem gekommen und zu einer deutlich verspäteten Impfstoffbestellung, viel später als andere Länder wie Chile der Region. Und ansonsten sehen wir eben, dass die Stimmung immer aufgeheizter ist. Es gab schon 3 Tote hier im Wahlkampf nach politischen Streitereien. In jedem Fall waren es linke Lula-Anhänger, die Opfer waren. Das heißt, wir befürchten hier einen sehr polarisierten Wahlkampf.
International wird gespannt auf den Ausgang der Wahlen geschaut, auch wegen des Weltklimas. Wenn Lula Präsident werden sollte, ist dann der Regenwald wirklich besser geschützt?
Zumindest ist das sein Plan. Er hat einen Amazonas-Schutzplan angekündigt, zusammen mit seiner ehemaligen Umweltministerin von früher. Und wir erinnern uns an früher, da war er nicht nur ein grüner Präsident. Er hat auch Staudämme im Amazonas bauen lassen. Das hat ihm viel Kritik eingebracht. Jetzt scheint er das Thema Klimaschutz entdeckt zu haben und will da einiges tun. Er dürfte mit Sicherheit auch die Umweltschutzkontrollen wieder hochfahren, die Bolsonaro ja geschwächt hat. Also da dürfte einiges von ihm zu erwarten sein. Auch mit einem klaren Ziel. Er will Brasilien auf internationalem Parkett wieder zu mehr Ansehen verhelfen.
Vielen Dank, Matthias Ebert, nach Rio de Janeiro. Und damit jetzt zu weiteren Nachrichten mit dir, Julia.
Ja, die beginnen in Großbritannien. Die neue britische Regierung unter Premierministerin Truss hat nach heftiger Kritik eines ihrer wichtigsten Vorhaben gekippt. Die Steuersenkung für Topverdiener. Finanzminister Kwarteng erklärte auf dem Tory-Parteitag in Birmingham, dass der Spitzensteuersatz bei 45% bleibe. Als Teil eines Pakets gegen die Wirtschaftskrise sollte er ursprünglich auf 40% fallen. Die Pläne waren innerhalb der konservativen Partei auf heftigen Widerstand gestoßen. Im Bürgerkriegsland Jemen ist die seit April geltende Waffenruhe ohne Verlängerung ausgelaufen. Die Houthi-Rebellen hätten Gesprächsvorschläge abgelehnt, weil diese keinen Friedensprozess einleiteten, teilten die Vereinten Nationen mit. Sie vermitteln in dem Konflikt. Berichten zufolge soll es bereits wieder neue Gefechte gegeben haben. Im Jemen kämpfen seit 2014 Houthi-Rebellen, die dem Iran nahestehen, gegen die Regierung, die von Saudi-Arabien unterstützt wird. Zehntausende Menschen wurden bereits getötet, Hunderttausende hungern. Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an den Evolutionsforscher Svante Paabo. Das Nobelkomitee zeichnet den in Leipzig lehrenden Schweden für seine Erkenntnisse zur menschlichen Entwicklung aus. Paabo gilt als einer der meistzitierten Wissenschaftler der Gegenwart.
Was macht uns als heutige Menschen einzigartig? Unterscheidet uns von anderen, ausgestorbenen Menschenarten? Und was haben wir mit ihnen gemeinsam? Diese Frage treibt den schwedischen Wissenschaftler Svante Paabo seit Jahrzehnten um. Dafür hat er den Wissenschaftszweig der Paläogenetik mitbegründet.
Es hat sozusagen angefangen als eine Liebhaberei oder eine Art Hobby vor 30 Jahren und wurde ziemlich lange angesehen als irgendwie ein Kuriosum. Und ich denke, dass es ist jetzt so ein bisschen angekommen.
Paabo schaffte, was davor für unmöglich gehalten wurde. Aus Knochenfragmenten isolierte, sequenzierte und analysierte er DNA von Frühmenschen wie Neandertalern. Damit konnte Paabo zeigen, dass Knochenfragmente, die in Südsibirien entdeckt wurden, zu einer bis dahin unbekannten Frühmenschenart gehören, den Denisova-Menschen. Als er die Nachricht aus Stockholm erhielt, saß Paabo gerade beim Morgencafé zu Hause in Leipzig. Hier arbeitet er seit mehr als 20 Jahren als Direktor des Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie.
Wir enden, wie wir begonnen haben, mit einem Blick auf die deutsche Geschichte und schauen in die DDR, wo das Angebot in den Bekleidungsläden alles andere als kunterbunt war, viele Jüngere aber schon auch schrille Klamotten trugen. Ganz anders als das Bild des Einheitsgraus, das vor allem im Westen vom Leben im Osten immer noch in den Köpfen steckt. Man färbte Stoffe und schneiderte selbst. Es war ein Stück Individualität, das Frauen und Männer so zeigten. Von diesem Andersmachen und Alternativsein, das allerdings selten bis in die staatliche Modewelt hineinreichte, erzählt der Film In einem Land, das es nicht mehr gibt. Andreas Hilmer hat ihn gesehen.
Am Anfang steht ein Blick und ein Klick. Ein Schnappschuss von zerplatzten Träumen. Der DDR-Staat lässt Susi nicht studieren.
Was soll das?
Zeig mal her.
Vom Straßenbahnfenster landet sie in der bekanntesten Modezeitschrift der Republik.
Ich war in der Straßenbahn und dann war da so ein Mann.
Ja, genau. Du saß einfach in der Straßenbahn rum und schon kommst du in die Sibylle.
Susi trifft auf kreative Paradiesvögel. Sie lernt modeln, aufrecht gehen, ihre Träume leben, inspiriert von Poesie des DDR-Widerstands.
Was ich habe, will ich nicht verlieren, aber wo ich bin, will ich nicht bleiben. Aber die ich liebe, will ich nicht verlassen.
Aber die ich kenne, will ich nicht mehr sehen.
Sehnsucht nach Freiheit, das zentrale Thema des Films. Susi will sich nicht anpassen. Als Strafe muss sie in die Produktion, später taumelt sie staunend durch die Modeszene. Immer schwingt die Frage mit, was tue ich für meine Träume?
Jetzt zeig mir, dass etwas Besonderes in dir steckt.
Sehr schön. Warte nicht zum ersten Mal.
Die Geschichte von Regisseurin Elrun Götte feiert auf dem Hamburger Filmfest Premiere. Vieles ist autobiografisch.
Was verhandelt wird, ist der zentrale Punkt, wie weit gehst du für deine Träume und was ist Freiheit? Ich finde, das ist heute in unserer Zeit eine ganz zentrale Frage, wo ja Welten wieder zerfallen und sich neue Welten bilden. Und wir müssen uns heute fragen, was ist eigentlich Freiheit und wie frei sind wir, innerlich und äußerlich?
Wir sind GBA.
Was seid ihr?
Glamourös, betörend, auserlesen. Ja.
Es ist ein betörend schöner Film, der DDR-Klischees umgeht, indem er die eher unbekannten Ecken des sozialistischen Alltags ausleuchtet. Wer seine Träume leben will, muss kreativ sein. Kleine Fluchten finden sich überall, so die Botschaft. Das Ringen um Freiheit, gerade für die jungen Schauspieler, auch ein aktuelles Thema.
Das ist etwas, was dieser Film ganz toll vermittelt. Freiheit entsteht im Kopf.
Das ist ja übersetzbar in jedes Jahrzehnt. Und natürlich sind die Umstände andere, aber so das nachempfinden zu können als junges Mädchen, ist dann doch auch sehr, sehr aktuell.
Der Film stellt auch offizielle DDR-Mode nach, wo alles starr ist und Kontrolle regiert. Taucht aber auch ab in das Paralleluniversum von Kunst und Kreativität. Er dokumentiert eine Art ästhetische Republikflucht, will das Leben in der DDR aber nicht schönreden.
Es geht darum, dass alle Diktaturen ja irgendwie auch Nischengesellschaften sind. Und in dieser Nische, in diesen Nischen sind zum Teil Freiheiten möglich gewesen, die wir so heute noch nicht kennengelernt haben.
Götte gelingt ein tiefer Einblick in eine bisher wenig bekannte Szene, die Modewelt der DDR. Sie zeigt aber auch, gegen den Untergang hilft nur die Eleganz.
In einem Land, das es nicht mehr gibt, läuft ab Donnerstag in unseren Kinos. Ja, dann bleibt uns jetzt noch das Wetter. Sven, wie wird's?
Immer freundlicher und sehr angenehm temperiert, vor allen Dingen am Mittwoch, Aline. Und wir gucken gleich mal auf das hier. Das ist nämlich der Luftdruck in Papenburg. Vorgestern 998 und jetzt sehen wir, was der Zeiger macht. Der geht kräftig nach oben, jetzt auf 1024 Hektopascal. Wir gucken mal auf die Karte, wie das dann aussieht. Hier spaziert von Westen das Hoch geradewegs zu uns, taucht dann so ein bisschen ab. Durch dieses Tief kommt Südwestströmung und wärmere Luft und der 15-Tage-Trend. Jetzt springen wir mal von ganz im Nordwesten auf ganz in den Südosten nach München. Zeigt dann, es geht hoch Mittwoch bis 24 Grad, vielleicht im Südwesten sogar 25 und dann der langsame Abbau. Wettermäßig sieht es so aus, dass heute Nacht noch einige Wolken, vor allen Dingen in der Osthälfte, unterwegs sind. Das bricht dann allmählich auf. Örtlich gibt es Nebel morgen Vormittag. Auch das wird weniger. Das Hoch wirkt sich aus. Die Sonne kommt immer öfter zum Vorschein. Später aus Nordwesten einige Wolkenfelder. Frühtemperaturen in der Südhälfte 2 bis 7. Hohe Tallagen, leichter Frost möglich. Nach Nordosten, Berlin zum Beispiel 11 Grad. Morgen Nachmittag im Westen bis 21 Grad, weiter nach Osten 17 bis 19. Und das sind die Aussichten. Da kommen zwei sehr freundliche Tage. Nebelfelder teilweise zäher, wenn die weg sind, am Mittwoch im Südwesten bis, Achtung, 25 Grad.
Klingt gut. Danke, Sven. Das waren die Tagesthemen. Hier geht es weiter mit der Dokumentation über das Rheinhotel Dresden.
Ja, und um dieses Hotel geht es auch im ARD-Film Das Weiße Haus am Rhein. Und den können Sie, genau wie die Doku, jederzeit in der ARD-Mediathek sehen.
Und uns sehen Sie dann morgen Abend wieder.
Ja. Tschüss.